Hi, hier ist Beatrice Achterberg. Bevor es gleich losgeht mit der neuen Folge von Machtspiel, wollte ich euch einladen und zwar zu einer Live-Aufzeichnung von Machtspiel. Am 13. Juli kommen wir nämlich live nach Essen. Mein Gast dann ist Serap Güler, Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Mit ihr werde ich über die Frage sprechen, ob sich diese Regierung noch einmal zusammenrauft, wie für sie das perfekte Stadtbild in Deutschland aussieht und ob die anstehenden Landtagswahlen das Potenzial haben, die Republik zu erschüttern. Wenn ihr dabei sein wollt, 3x2 Karten haben wir für euch reserviert. Schreibt einfach eine Mail an machtspiel@nzz.ch. Wir melden uns dann mit den Details bei euch. Ich freue mich, euch zu sehen und jetzt geht's los.
Umfragen sind eine Methode, bei denen das Volk direkt spricht. Schweigespirale besagt, dass Menschen Angst haben, sich zu isolieren. Machen Sie mal Ihren Kleiderschrank auf und ziehen Sie mal die Klamotten von vor 20 Jahren an und gehen damit auf die Straße und zwar ohne jemandem zu erklären, warum Sie es tun. Dann erleben Sie, was soziale Kontrolle ist. Wenn jetzt eine Partei heute 30% kriegt und in 2 Wochen kriegt sie 32, dann ist das wahrscheinlich Zufall. Wie viel Zeit haben Sie?
1 Minute.
Also.
Das ist Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Prost Stiftung. Jeden Donnerstag diskutieren wir über das, was Deutschland bewegt. Was die Menschen bewegt, dazu forscht mein heutiger Gast seit über 30 Jahren am Allensbach-Institut für Demoskopie. Thomas Petersen ist ein bekannter Meinungsforscher. Mit ihm will ich darüber sprechen, wie aussagekräftig Umfragen wirklich sind und ab wann sie politisch instrumentalisiert werden. Hallo Herr Petersen, schön, dass Sie gerade in einem Jahr mit so vielen wichtigen Wahlen Zeit haben, mit mir zu sprechen.
Hallo, sehr gerne.
Herr Petersen, über welche Umfrage haben Sie sich zuletzt richtig geärgert?
Ach, das weiß ich nicht. Sowas merke ich mir nicht. Ich ärgere mich oft über Umfragen, bei denen Zufallsschwankungen groß inhaltlich interpretiert werden. Da gibt es dann so Schlagzeilen, Umfragehammer, SPD schießt durch die Decke.
Das klingt nach der Bild-Zeitung.
Nee, das klingt nach allen möglichen. Die Bild-Zeitung ist dann noch relativ harmlos. Und dann guckt man nach und da haben sie 1% mehr bekommen als letzte Woche. Und das ist einfach Unfug. Ja, also das Bedürfnis, Zufallsschwankungen als große Sensation zu verkaufen, ist offenbar unüberwindlich.
Warum machen Medien denn das? Also ist das unseriös oder was? Wie würden Sie das beurteilen?
Ach, da müssen Sie zunächst mal Ihre Kollegen fragen. Aber ich nehme an...
Aber aus Ihrer Perspektive als Meinungsforscher?
Also ich nehme an, es entspricht dem Bedürfnis, natürlich irgendwie eine Schlagzeile aus Zahlen herauszuholen. Dazu kommt dann, dass viele Journalisten nicht so richtig verstehen, wie solche Fragen zu interpretieren sind. Und da ist es relativ schnell, dass so ein kleines Ergebnis, so ein Unterschied, der im Grunde Zufall sein kann, überinterpretiert wird. Ich unterstelle da keinen bösen Willen, aber ärgerlich ist es natürlich trotzdem.
Könnten Sie vielleicht einmal so eine ganz kurze Nachhilfelektion dann für mich und all meine Kollegen liefern? Was müssten wir an Umfragen verstehen, damit quasi keine Schlagzeilen entstehen, worüber sich Leute, die davon Ahnung haben, ärgern?
Wie viel Zeit haben Sie?
1 Minute.
Also, es gibt sehr viel, aber dieser Fehler, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, der beruht darauf, dass viele Leute nicht wissen, dass Umfragen sind wie ein Fotoapparat, den sie nie ganz scharf stellen können. Mhm. Sie kriegen die Landschaft schön abgebildet, aber sie kriegen nicht die Konturen bis ins letzte bisschen. Und jede Umfrage hat eine Unschärfe. Fehlertoleranz nennt man das in der Fachsprache. Und die beträgt so typischerweise 2 Prozentpunkte, vielleicht 3. Und wenn jetzt eine Partei heute 30% kriegt und in 2 Wochen kriegt sie 32, dann ist das wahrscheinlich Zufall. Und das zu wissen, glaube ich, würde schon so manche Schlagzeile verhindern.
Ich muss da natürlich zum Beispiel an, ich glaube, das sind oft Umfragen von INSA. Also wir haben jetzt gesehen, dass in Sachsen-Anhalt die AfD von 39,40 auf 42% gesprungen ist. Heißt das, es könnten genauso gut 40 sein statt 42%?
Ja, das ist genau so ein Fall. Wenn es dann nächstes Mal wie war das? Von 40 auf 42? Mhm. Wenn es nächstes Mal 44 sind, dann ist es eine Nachricht.
Herr Petersen, ganz grundsätzlich, wofür brauchen Demokratien Umfragen?
Zur Orientierung. Wenn es keine Umfragen gäbe, dann wäre in der Öffentlichkeit Tür und Tor geöffnet für Behauptungen, was das Volk angeblich wolle, wie die Leute denken und fühlen, welche Ängste sie haben und so weiter, ohne dass irgendjemand mit einigermaßen verlässlichen Mitteln prüfen kann, ob das stimmt. Das ist ja das Schöne, was die Umfragen sind eine Methode, bei denen das Volk direkt spricht und nicht auf dem Umweg über irgendwelche mehr oder weniger schlauen Leute, die sie interpretieren und für sie sprechen oder glauben zu sprechen. Das heißt, wir wissen oft besser, was die Leute denken und fühlen, als diejenigen, die glauben, sie interpretieren zu können. Es ist also eine Methode, wie meine alte Chefin, die Frau Nölle-Neumann, immer sagte, Ideologiefragen zu Sachfragen zu machen. Haben die Leute Angst vor diesem oder jenem Thema? Man kann lange darüber argumentieren, aber am besten prüft man es.
Sie haben gesagt, Umfragen bilden vor allem ab. Ist das nicht zu kurz gegriffen, wenn diese Zahlen gleichzeitig Debatten und ja auch politische Entscheidungen prägen?
Sie tun es natürlich in gewisser Hinsicht, als dass politische Akteure auf die Umfragen achten. Aber in der Hauptsache ist es eine Informationsquelle. Und es ist eine Informationsquelle für die Akteure. Auch eine strategische Informationsquelle. Ja, wenn ich als politischer Akteur, muss ich wissen, was kann ich durchsetzen, was kann ich nicht durchsetzen, was denken die Leute, was fühlen die Leute, wo sind die Untiefen im Wasser. Das ist eine wesentliche, wichtige Informationsquelle.
Sie kennen sich mit dem Thema bestens aus. Sie sind nämlich Projektleiter und Experte für Wahlforschung am Institut für Demoskopie Allensbach und Privatdozent für Kommunikationswissenschaft an der Technischen Universität Dresden. Sie arbeiten für eines der einflussreichsten Meinungsforschungsinstitute Deutschlands. Wie sehen Sie selbst Ihre Rolle? Sind Sie Beobachter einer politischen Stimmung oder Teil des politischen Systems?
Sowohl als auch. Wir sind natürlich ein Teil des politischen Systems, aber nicht des Entscheidungssystems. Wir sind eine Informationsquelle. Im Grunde spielen wir eine ähnliche Rolle wie die Medien. Politiker müssen sich orientieren. Sie müssen wissen, was denken die Leute, welche Entscheidungen kann ich durchsetzen, welche kann ich nicht durchsetzen, wie ist die allgemeine Stimmung im Land. Und da brauchen sie Informationen. Und wir sind eine, in aller Bescheidenheit, wichtige Informationsquelle in diesem Zusammenhang.
Wenn Sie sich selbst als Informationsquelle bezeichnen, welche Ihrer Umfragen hat zuletzt eine neue Information gebracht und vielleicht auch für eine Debatte gesorgt?
Also da fällt mir spontan ein, eine Umfrage, die ich im Sommer 2021 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht habe. Da ging es um das Ergebnis der Frage, glauben Sie, man kann in Deutschland seine politische Meinung frei äußern oder muss man vorsichtig sein? Und diese Frage geht zurück bis auf die 50er Jahre. Und jahrzehntelang sagten immer überwältigende Mehrheiten der Bevölkerung, man könne seine Meinung frei äußern. Es waren 3/4, 2/3 mindestens. Und nun plötzlich war es nur noch die Hälfte. Und auf dem Niveau ist es seitdem geblieben. Und das Ergebnis hat in der Öffentlichkeit ziemliche Schockwellen erzeugt, zu meiner Freude, denn ich glaube in der Tat, dass das eine Debatte angestoßen hat, die dringend notwendig ist.
2021 war auch das Jahr, in dem wir noch für lange Zeit Corona-Maßnahmen hatten. Haben Sie auch abgefragt, ob das miteinander zusammenhing?
Nein, es war in der Corona-Zeit, aber wenn ich das in größeren Zusammenhänge einbette, dann ist erkennbar, ohne dass ich jetzt ins Detail gehe, dass Corona vielleicht einer der Auslöser dieses raschen Wechsels war. Binnen weniger Jahre von 2/3 auf nur noch die Hälfte, die sagen, man könnte seine Meinung äußern. Es war vielleicht eins von mehreren auslösenden Momenten, aber es ist nicht der tiefere Grund.
Auf die Gefahren, dass Sie sagen, ich gebe das nur wieder als Information und möchte das nicht bewerten. Was waren die anderen Faktoren aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, wir haben in Deutschland und nicht nur in Deutschland übrigens, und das seit Jahrzehnten ein großes Problem, das darin besteht, dass die in den Massenmedien tonangebenden Kreise, auch in den intellektuellen Kreisen an den Universitäten und in der Kunstwelt, andere Werte, andere Ziele, andere Normen und eine andere Sprache haben als die große Mehrheit der Bevölkerung. Und mittlerweile aber so sich losgelöst haben von der Breite der Bevölkerung, dass sie kaum noch kommunikationsfähig sind. Das steckt letztlich auch, glaube ich, hinter diesem Ergebnis, dass plötzlich die Hälfte der Bevölkerung das Gefühl hat, ich kann meine Meinung nicht äußern, dann fällt sofort jemand über mich her.
Meinen Sie, das wird sich nochmal ändern?
Ja. Das wird sich ändern. Ich halte das nicht für einen Dauerzustand, aber das sind langwierige, komplizierte gesellschaftliche Prozesse.
Sprechen wir mal über aktuelle Umfragen. Was sowohl Journalisten als auch Bürger immer wieder beschäftigt, ist der immer größer werdende Abstand zwischen AfD und Union, CDU, CSU. Machen die Zahlen politische Dynamiken nur sichtbar oder entsteht da auch so eine Art Selbstläufertum? Ich sehe, die AfD rückt es 1% vor CDU, CSU. Ah ja, dann ist ja die Mehrheit für diese Partei und dann kann ich ja auch für die sein. Also gibt es so einen selbstverstärkenden Effekt.
Das ist die älteste Frage in der Geschichte der Umfrageforschung. Inwiefern Umfrageergebnisse das Verhalten der Bürger beeinflussen? Die Antwort lautet erschreckenderweise leider in einem sehr geringen Maße. Die Umfragen sind eine Art Information, mit der viele Leute nicht umgehen können. Da könnte ich jetzt sehr ausholen. Es sind statistische Informationen. Journalisten sind es gewohnt, damit umzugehen. Politische Akteure sind es gewohnt, damit umzugehen. Die Bevölkerung in ihrer Breite nicht. Es gibt unzählige Untersuchungen, die sich mit der Frage nach dem Einfluss der Umfragen auf die Meinungsbildung der Bevölkerung befasst haben. Und alle kommen zu dem Ergebnis, dass der Einfluss minimal bis nicht vorhanden ist.
Wirklich?
Kann man bedauern, weil immerhin, das ist eine verlässliche Information. Wenn es eine Wirkung gäbe, wäre sie auf jeden Fall nur ein Bruchteil der Wirkung der allgemeinen Medienberichterstattung, denn Umfragen werden über Medien transportiert.
Okay, aber wenn ich jetzt an zum Beispiel Boris Pistorius denke, Verteidigungsminister, in der Welt wurde er zuletzt der Beliebtheitsminister genannt, der ist ja, egal was für Skandale der in seinem Ministerium hat, man denke an das Ausreiseverbot für junge Männer, das ändert nichts an seiner Beliebtheit. Hat es dann nichts damit zu tun, dass er eh immer auf Platz 1 ist als beliebtester Minister und das, was die Menschen beeinflusst?
Sie können ja mal in Ihrer Nachbarschaft rumfragen, wie viele Leute wissen, wie die Beliebtheitsranking von verschiedenen Politikern aussehen. Sie werden staunen. Die wenigsten werden es wissen.
Okay, dann bin ich wohl leider zu oft selber mit Umfragen beschäftigt.
Ja, wir sind alle in unserer Blase. Ne? Das muss man sich bewusst machen.
Parteien greifen Umfragen natürlich gerne selektiv auf, etwa um Rückenwind zu demonstrieren für ihre Politik, ohne den Gegner unter Druck zu setzen. Ist das aus Ihrer Sicht ein legitimer Vorgang oder eine problematische Instrumentalisierung?
Es ist prinzipiell erstmal legitim. Es ist besser, Sie argumentieren mit Wirklichkeiten als mit Gerüchten.
Beim Heizungsgesetz 2023 hat sich gezeigt, je nach Fragestellung fiel die Zustimmung sehr unterschiedlich aus zu diesem Gesetz. Was sagt uns das über die Verlässlichkeit solcher Ergebnisse, wenn die Zustimmung dann mal bei 50% liegt oder bei 80%? Wie kann ich das als normaler Leser, Bürger interpretieren?
Also ich weiß jetzt nicht, welche Umfragen Sie da vor Augen haben. Insofern kann ich das nicht im Detail kommentieren. Grundsätzlich gilt, Sprache ist ein empfindliches Instrument. Und natürlich entscheidet die Frageformulierung wesentlich mit, wie das Ergebnis aussieht. Je nach Thema, muss man dazu sagen. Es gibt Themen, bei denen können Sie fragen, wie Sie wollen. Und Sie kriegen immer die gleichen Antworten, weil die Meinungen festgefügt sind. Und es gibt andere Themen, bei denen geringe Veränderungen der Formulierung erhebliche Änderung des Antwortverhaltens mit sich
bringen. Welche Themen wären das?
Beispielsweise war es lange Zeit mit Europa der Fall. Europäische Einigung fanden die Leute allgemein irgendwie gut, aber hatten wenig Vorstellung davon, wie sie eigentlich funktioniert und was die Institutionen tun und ja, was jetzt der Rat tut und was die Kommission und so weiter. Und wenn Sie da fragten, dann kriegen Sie die gefährlichen 30-30-40 Ergebnisse.
Warum sind die gefährlich?
30 sind dafür, 30 dagegen, 40 unentschieden. Und das ist ein sicherer Beleg für, dass es im Grunde keine Meinungsbildung gibt. Und in solchen Situationen können Sie mit leichten Veränderungen der Formulierung auch Unterschiede in den Ergebnissen erzielen. Nun, das ist Teil der Information. Für die Öffentlichkeit gilt, oder auch gerade für Journalisten meiner Ansicht nach gilt, es lehrt ein, zu jeder Antwort gehört die Frage. Achten Sie mal drauf, wie oft Umfrageergebnisse publiziert werden, ohne dass die Frage mitgeliefert wird.
Können Sie aus Ihrer eigenen Arbeit ein Beispiel nennen, bei dem eine kleine Änderung in der Fragestellung zu einem deutlich anderen Ergebnis geführt hat?
Also spontan fällt mir jetzt keine konkrete Formulierung ein, aber wenn ich jetzt in meinen eigenen Werken wühlen würde, sowas gibt's immer. Wie gesagt, immer dann, wenn die Meinungsbildung nicht fest ist. Mhm. Wenn die Bevölkerung keine keine wirkliche Meinung hat, sondern in Wahrheit irgendwie schwimmt und der Meinungsbildungsprozess noch nicht abgeschlossen ist, dann können Sie solche Effekte sehen. Das ist dann Bestandteil der Information. Das zeigt eben, dass die Meinungsbildung nicht abgeschlossen ist.
Stellen Sie sich vor, Sie lesen eine Umfrage zu einem Thema, das Sie selber besonders spannend finden, aber die Sie nicht selbst gemacht haben. Was genau wollen Sie wissen, um herauszufinden, ob das eine Umfrage ist, der Sie Vertrauen schenken?
Also ich muss wissen, ob es eine repräsentative Umfrage ist.
Was heißt das?
Theoretisch müsste man wissen, wie wurden die Leute ausgewählt? Ja, mit welchen Methoden? Wie lautete die Fragen? Das ist der zweite Punkt. Das ist das eigentlich Entscheidende. In der Regel erfährt man das nicht. Ja, also die Frageformulierung gehört, finde ich, zur Berichterstattung dazu. Die Details der Stichprobenbildung. Man kann nicht an jeder Umfrage, die in der Zeitung steht, einen Beipackzettel. Man muss also sozusagen mit einer Mischung aus Erfahrung und Instinkt rauskriegen, ist das eine Quelle, der man einigermaßen vertrauen kann oder nicht. Als Umfrageforscher kennt man natürlich auch die Quellen, denen man halbwegs vertrauen kann und denen man nicht vertrauen kann. Die Leser können das nicht.
Welche wären das für Sie?
Naja, bestimmte namhafte Institute, von denen ich weiß, dass sie ihr Handwerk verstehen. Und manches andere, von dem ich weiß, dass man da besser vorsichtig ist, wenn man sich die Zahlen anguckt.
Sie haben gerade gesagt, es gibt bestimmte Namen, das sind für Sie, oder Sie haben gesagt, es gibt namhafte Institute und das sind gute Quellen für Sie. Können Sie sagen, wer?
Ich zähle sie jetzt nicht alle auf, aber wenn ich lese Infratest DMAP, dann weiß ich, das sind keine Anfänger. Ja, und da kann ich den Zahlen einigermaßen vertrauen, ohne dass ich jetzt im Detail weiß, wie genau die Umfrage lief. Weiß ich natürlich nicht bei jedem und ich kenne auch nicht jeden Laden und nicht jeder, den ich nicht kenne, ist auch deswegen unseriös. Insofern hilft das alleine noch nicht. Der Punkt ist, auf den ich hinaus will, die Leser und Zuhörer können das nicht unterscheiden. Es kommt bei Umfragen immer das Gleiche raus, nämlich immer Prozentzahlen. Und ob man diesen Prozentzahlen trauen kann oder nicht, da fehlt den Leuten die Möglichkeit, das zu prüfen. Deswegen müssen es die Journalisten für sie prüfen, bevor sie es publizieren. Das ist Journalistenaufgabe, nicht Aufgabe der Leser. Und da gibt's Kriterien. Ja, man muss rauskriegen sozusagen, wie wurde befragt, wie wurden die Leute ausgewählt, wie viele wurden befragt, wobei das noch die relativ unwichtigste Information ist und vor allem, wie lautete die Formulierung. Das heißt also, die Rahmeninformation zur Umfrage, die sollte der Journalist kennen, bevor er sie publiziert.
Können Sie vielleicht nochmal so dann stichpunktartig sagen, was macht für Sie eine gute Umfrage aus?
Also wir reden jetzt von Bevölkerungsumfragen. Repräsentativ, was heißt das? Bei persönlichen Interviews müssen die Leute mit einem Quotenverfahren ausgewählt werden. Das heißt, ich muss eine Miniaturabbildung der Bevölkerung als Ganzes haben. Das heißt, Junge und Alte, Männer und Frauen, Reiche und Arme müssen gleich in der Stichprobe vertreten sein, wie in der Bevölkerung auch. Bei Telefonumfragen muss es ein Zufallsprinzip sein. Da muss sichergestellt werden, dass aus der Liste der Telefonnummern nach Zufall ausgewählt wurde. Jetzt kann man doch ins Detail gehen. Bei Online-Umfragen braucht man wieder eine Quote und man braucht ein großes sogenanntes Panel. Das sind große Datenbanken mit befragungswilligen Personen, bei denen ich Eckdaten über deren demografische Merkmale habe. Also da sind verschiedene Aspekte des Handwerks, die ich natürlich kenne, ja, und wo ich erwarte, dass diese handwerklichen Aspekte auch erfüllt werden. Und dann muss ich wissen, welche Fragen gestellt wurden, ganz einfach. Ja, ohne die Frage kann ich die Antwort nicht beurteilen.
Eine Nachfrage zu den Telefonnummern. Ich stelle mir dann immer vor, also ich weiß, dass wenn bei meinen Eltern zu Hause das Telefon klingelt mit einer Umfrage und jemand geht ran, dann wird sofort aufgelegt. Und ich stelle mir mal vor, dass man da eben nur Leute erreicht, die zu Hause sind, was ja dann irgendwie tendenziell vielleicht Rentner, Studenten, vielleicht auch Arbeitslose sind. Hat das nicht auch schon eine Auswirkung auf die Umfrage oder habe ich da einen Denkfehler?
Erstens ist das der Grund, warum wir bei Telefonumfragen sehr zurückhaltend sind. Die Methode verwenden wir tatsächlich nur, wenn es anders gar nicht geht. Beispielsweise, wenn man regional eng begrenzte Umfragen machen will. Oder ganz spezifische Zielgruppen, Führungskräfte oder sowas, da gelten nochmal andere Regeln. Dann sprechen Sie einen Punkt an, der natürlich bemerkenswert ist, wichtig ist, nämlich die Auskunftsbereitschaft, und sehr viele sind nicht auskunftsbereit. Und das in der Tat ist ein Problem, weil die Leute, die antworten, tendenziell andere Typen sind als die Leute, die nicht antworten. Dass ich jetzt nur Leute erreiche, die zu Hause sind, ist dagegen kein Problem. Ich mache natürlich die Telefoninterviews nicht tagsüber. Und dass ich jetzt zu viele Rentner habe, passiert auch nicht, weil sowas wird natürlich erfragt. Und im Zweifel telefoniert man dann am Schluss einfach immer nur durch den Jungen hinterher. Also Das dauert dann länger. Also das heißt, das sind Dinge, die man ausgleichen kann. Aber die geringe Auskunftsbereitschaft ist natürlich ein Problem, klar. Wie gesagt, wir sind in Allensbach bei Telefonumfragen sehr zurückhaltend. Aber andere Institute belegen, dass es durchaus auch geht mit gewissen Abstrichen.
Angenommen, eine Regierungspartei oder ein Ministerium beauftragt eine Umfrage bei Ihnen. Wer kontrolliert letztendlich die Fragestellung und die Veröffentlichung und wie stark kann der Auftraggeber die Ergebnisse indirekt durch das Design der Umfrage beeinflussen?
Alle unsere Fragebogen werden in einer Fragebogenkonferenz erstellt. Das heißt, wir haben eine Spezialabteilung, die nichts anderes tut als Fragen entwickeln. Und das macht sie gemeinsam mit dem Projektleiter, in dem Fall wäre ich es dann. Und wenn er will, auch natürlich gemeinsam mit dem Auftraggeber. Und man stimmt sich mit dem Auftraggeber ab. Ich muss erstmal lernen, was will der Auftraggeber wissen? Was interessiert den? Welche Informationen braucht er? Dann entwickeln wir einen Fragebogen, in dem diese Information umgesetzt wird oder erhoben wird. Und dann muss man sich natürlich abstimmen. Und zwar so lange, bis alle Seiten damit zufrieden sind. Ich habe es in 30 Jahren einmal erlebt, dass ich kurz davor war, eine Umfrage hinzuwerfen, weil der Auftraggeber beratungsresistent war und mir versuchte, irgendwelche Fragen vorzuschreiben, die definitiv nicht gingen.
Können Sie verraten, wer das war?
Es war eine akademische Institution, eine Universität in Deutschland, wo ich gesagt habe, Leute, so geht's einfach nicht. Ja.
Also da sollte die Umfrage benutzt werden, um einen Spin zu setzen? Oder wie kann man das vorstellen?
Die hatten ihre Vorstellung, die sie komplett aus Büchern erworben hatten, aber haben nie im Leben selbst ein Interview gemacht. Und das führt dazu, dass man Fragebogen entwickelt, die vollkommen unbrauchbar sind. Mhm. Und ich habe den Mann bekniet, habe gesagt, bitte nehmen Sie Ihren Fragebogen, so wie Sie ihn entworfen haben. Drucken ihn einmal aus, gehen in Ihre Nachbarschaft und befragen dort einen Menschen, den Sie kennen. Keinen Verwandten, keinen Akademiker, den Typen vom Getränkemarkt, die Frau an der Supermarktkasse. Die befragen Sie mit diesem Fragebogen und dann erzählen Sie mir nochmal, das seien erprobte Methoden, an denen nichts verändert werden dürfe. Hat er natürlich nicht gemacht. Also da war ich kurz davor, das Ganze hinzuschmeißen. Aber in der Praxis passiert das glücklicherweise selten. Denn Auftraggeber, zumindest wenn sie einigermaßen bei Verstand sind, wissen ja, dass wir ihnen Informationen beschaffen sollen, auf die sie sich verlassen können.
Sie kennen das Konzept der Schweigespirale. Ich glaube, es geht auch in die Richtung soziale Erwünschtheit, wenn Menschen sich an den wahrgenommenen Mehrheiten orientieren. Was heißt das?
Also bei der Schweigespirale sind Sie bei mir richtig, weil die ist entwickelt worden von der Gründerin und langjährigen Leiterin meines Instituts, Elisabeth Nölle-Neumann, und zwar auf der Grundlage der Allensbacher Ergebnisse. Schweigespirale besagt, dass Menschen Angst haben, sich zu isolieren. Und deswegen sehr sorgfältig beobachten, mit welchen Meinungen und Verhaltensweisen sie Zustimmung finden und mit welchen nicht, welches Verhaltensweisen akzeptiert sind und welche nicht. Und wenn sie merken, dass sie mit ihrer Meinung in der Minderheit sind, dann sind sie zurückhaltend und vorsichtig und neigen dazu, lieber zu verstummen, ihre Meinung nicht zu äußern, als sich dem Widerspruch des öffentlichen Raumes auszusetzen. Und unter bestimmten Bedingungen kann das dazu führen, dass eine Meinung immer schwächer wird, weil deren Anhänger immer verzagter sind. Ihre Meinung wird immer weniger im öffentlichen Raum besprochen, vertreten. Und die anderen werden immer selbstbewusster, weil sie weniger und weniger Widerspruch finden. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt, Schweigespirale. Das ist ein sozialpsychologischer Mechanismus. Seit Jahrzehnten untersucht, spricht einiges dafür, dass es stimmt, zumindest unter bestimmten Bedingungen. Ohne die Umfragen gäbe es die Schweigespirale nicht. Es sind Befunde aus der Allensbacher Umfrageforschung, die zu der These geführt haben.
Gibt es eine typische Meinung, die von der Schweigespirale aufgefressen wurde, sozusagen, also die kaum noch geäußert wird und die Leute, die sie haben, trauen sich auch nicht mehr, sie zu sagen?
Ach, typisch weiß ich nicht, aber wir haben immer wieder solche Muster gesehen. Wir haben zum Beispiel gesehen, ich erinnere mich dran an die Bundestagswahl 2009. 2009 bekam damals die FDP ihr bis dahin historisch bestes Ergebnis, 14,6, glaube ich.
Davon können Sie heute träumen?
Davon kann sie heute träumen, trat der Regierung bei. Und in den Monaten danach wurde die FDP zum Gespött der Medienberichterstattung. Sodass nach wenigen Monaten sozusagen man nur FDP sagen musste und alles brach in Hohngelächter aus. Begründet oder nicht begründet, spielt erstmal gar keine Rolle. In unseren Umfragen stellen wir regelmäßig auch die Frage, welche Partei haben Sie bei der letzten Bundestagswahl gewählt? Mhm. Und wenn unsere Umfragen funktionieren und in aller Bescheidenheit das tun sie, dann müsste eigentlich sich bei dieser Frage mit geringen Abweichungen das letzte Wahlergebnis einstellen. Das heißt, es müssten 14-15% damals dann sagen, ich habe FDP gewählt. Das war anfangs auch noch so. Also so im Herbst 2009 waren es dann noch irgendwie 13% oder sowas. Und dann konnte man in den darauffolgenden Monaten sehen, wie die FDP-Anhänger aus unseren Stichproben verschwanden. Und am Ende gab nur noch ungefähr jeder Zweite, der die FDP gewählt hatte, zu, dass das getan hätte. Da sehen Sie so einen Spiraleffekt.
Also die armen FDP-Wähler wurden zum Schweigen gebracht, weil es gerade nicht en vogue war, die Liberalen zu wählen.
Also damals offensichtlich ja.
Okay, aber ich muss noch einmal nachfragen. Es gibt keinen Gegenentwurf zur Schweigespirale. Also ich sehe, die CDU ist auf eins oder die AfD ist auf eins. Es hat kaum Effekt auf mich als Befragten zu sagen, okay, ich wähle die Partei, die alle wählen.
Nee, es funktioniert anders. Sie können das an sich selbst beobachten. Wann immer Sie in den öffentlichen Raum rausgehen, verhalten Sie sich und kommunizieren mit den Leuten um sich herum und merken, das ist oft unbewusst, was wird akzeptiert, was nicht. Ja, wofür kriegt man Schulterklopfen, wofür wird man verlacht?
Schief angeguckt
und ähnlich. Wenn Sie mal erleben wollen, was Isolationsfurcht bedeutet, machen Sie mal Ihren Kleiderschrank auf und ziehen Sie mal die Klamotten von vor 20 Jahren an und gehen damit auf die Straße und zwar ohne jemandem zu erklären, warum Sie es tun. Dann erleben Sie, was soziale Kontrolle ist. Ja? Mhm. Der bloße Gedanke, ja, fühlt sich wahrscheinlich schon seltsam an. Solche Mechanismen muss man sich vorstellen. Ja? Ich äußere mich öffentlich und zwar nicht nur in Worten, sondern auch in Taten oder auch ja, in Äußerlichkeiten. Und ich registriere, wird das von meinem Umfeld akzeptiert oder nicht. Das sind ganz subtile Mechanismen, mit denen die Gesellschaft ihre Normen und Werte, das, was sie akzeptiert, das, was sie nicht akzeptiert, laufend neu aushandelt.
Was raten Sie denn nun Menschen in diesem Land? Sollte man Umfragen vertrauen oder nicht?
Natürlich. Nicht blind und nicht allen, aber es ist die einzige Information, die auf wissenschaftlich begründete und wiederholbar und überprüfbar verlässlich abbildet, was eine Bevölkerung denkt und fühlt.
Das sagt Thomas Petersen vom Institut für Demoskopie Allensbach. Herr Petersen, ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
Sehr gern.
Und das war Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Bross-Stiftung. Schön, dass ihr zugehört habt. Kommentare, Kritik oder auch Lob gerne an machtspiel@nzz.de. Alle weiterführenden Links und Informationen zur heutigen Folge sind wie immer in den Shownotes. Mein Name ist Beatrice Achterberg und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, tschüss, tschüss.